Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Bonjour, bienvenue.
Bonjour, Vorpass.
Vorpass.
So langsam kann ich über Neuseeland, Irland sprechen. Das hat irgendwie nur fast eine Woche gedauert. Aber darüber wollen wir halt nicht sprechen, sondern gleich Argentinien, Neuseeland starten. Big G, wie geht's dir? Bist du ready für die Halbfinalspiele?
Ich habe mich auch wieder erholt. Ich fühle mich auch ganz gut. Ich war eben beim Training. Ja, ich will jetzt auch gar nicht so sehr die ganze Zeit darüber trauern, dass Frankreich und dann draußen sind. Ja, es ist immer noch Weltmeisterschaft, es ist immer noch Frankreich, es sind immer noch 3 bis 4 hoffentlich epische Spiele. Naja, mal gucken. Die Buchmacher sehen es ein bisschen anders, aber trotzdem freue ich mich aufs Wochenende. Freitag 21 Uhr, Samstag 21 Uhr.
Es ist einfach bemerkenswert, also ich hatte ja bei der letzten Folge gesagt, dass ich einfach jetzt nichts gesehen dazu hatte. Es gibt einen Podcast in Irland mit ein paar Ex-Spieler, die eher so Quatsch labern und ganz wenig über Rugby sprechen, das ich mir angehört. Aber grundsätzlich finde ich es einfach amüsant. Vielleicht steigere ich mich da. Also ich hatte einfach so vielleicht einfach kurz Langeweile und mich so irgendwie in Facebook-Trolling hat gesteigert. Wie die Wahrnehmung von manchen Leuten einfach so schräg sein können. Ich fand das einfach interessant, als Social Aspect irgendwie dieses Mal nicht irgendwie so die Meinung, also viele Leute heutzutage, es hat so, die haben nicht eine eigene Meinung, sondern hören sich ganz viele Meinungen an und dann sagen, ach, das soll meine Meinung sein und dann veröffentlicht das sozusagen. Oder hey, zum Beispiel jetzt ganz, ganz banales Beispiel, wenn du ins Kino gehst und guckst einen Film, hast du eine Meinung dazu, aber erstmal gehst du danach nach Hause und guckst mal, was waren die Bewertungen, was sagt YouTube dazu, bla bla bla, und dann sagst du, ah ja, ja, stimmt. Und das heißt, dass manchmal manche Sachen leben so in einer Blase und ja. Oft sagt ein Podcast irgendwie eine Meinung oder eine Richtung und dann verfolgen alle nur das. Und das hatte ich in den irischen Medien teilweise miterlebt. Jetzt so die letzten Wochen.
Aber was also, dass, ganz ihr, dass irgendein irischer Podcast was sagt und dann andere Iren das wiederholen.
Oder andere irische Podcasts, auch Journalisten hat das mitnehmen. Ich glaube, ich habe es einmal schon ein bisschen angeschnitten. Und das, wo du halt sagst, so, buh, warum dieser 7-1-Split von Südafrika? Und das war so, hey, Boys, das ist absichtlich einfach mal so, wir haben nichts. Wir haben Angst vor Irland. Wir haben Angst und wir müssen irgendwie so einen Curveball reinschmeißen. Und das, aber jeder irische Podcast hat gesagt, wir wollen nicht über den 7-1-Split sprechen, aber, und dann eine Stunde 7-1-Split. Das ist einfach sinnlos. Aber egal, was ich damit sagen wollte, ich habe mich jetzt reingesteigert bei Facebook mit jemand, der einfach so eine Theorie so postet zu, hey, also jetzt, das ist halt nicht, okay, stopp.
Nee, ein bisschen vom Mikro weg.
Okay. Ach so. Ich glaube, du musst einfach nur deine Lautstärke ändern. Vielleicht okay, machst du mich ein bisschen leiser einfach bei dir, weil sonst ist es alles gut. Die Theorie, keine Ahnung, jetzt fasse ich das irgendwie so in so abstrakt, aber letzten Endes, hey, alles ist scheiße, weil nur Neuseeland oder Südafrika gewinnt und eine, keine Ahnung, Welt Rugby ist scheiße, weil es gibt nur 2 Mannschaften. Also jetzt ist halt nicht, was geschrieben wurde. Ich fand es einfach so interessant, dass das ist halt einfach offensichtlich jemand, der halt sauer, traurig, whatever ist, wutend ist, dass Irland und Frankreich halt nicht weiter sind und die ähnliche Akteuren halt so immer wieder dabei sind, die üblichen Verdächtigen so fast. Aber was ich einfach so denke, ist, wenn das wirklich so deine Meinung ist, dann hast du die Spiele halt nicht geschaut. Also, weil alle Leute, die die Spiele, also Frankreich, Südafrika oder die Irland nur sehen gesehen haben, haben gesagt, hey, das sind halt, das zwischen den beiden Mannschaften war nix, gar nichts.
Blatt Papier.
ja. Blatt Papier. So. Und das ist halt super interessant, weil dann schmeißt du so eine Theorie raus, Weltrugby ist halt im Arsch, weil es gibt nur Südafrika und Neuseeland. Und das ist einfach, entspricht halt gar keiner Realität zum einen. Zum anderen, es gibt Causation und Correlation, da will ich halt nicht so tief reingehen, aber egal. Wenn du halt in Weltrugby 8 Mannschaften hast, die gut sind, und im Viertelfinale 8 Mannschaften sind, dann wird es oft immer wieder dieselben Leuten sein. Egal.
Was ja, ich damit auch. Aber wieso, ich meine, solche Meinungen gibt es halt da draußen.
Nee, und dann klar, das ist einfach nur interessant. Ist einfach nur interessant, dass, dass das, also, dass man sieht, durchaus so Social Media, so und auch Facebook ist halt eigentlich tatsächlich so tot, aber
ja,
dass man so solche Sachen sehen kann, das ist einfach so irgendwie trotzdem. Sorgt, also es sorgt für Schlagzeilen, das hat falsch, aber das sorgt für so irgendwie so Interaktionen, obwohl es halt irgendwie so, wo du denkst halt, hey, wo leben wir gerade? Also check mal deine Basis gerade kurz, Bro. Und was ich halt damit sagen wollte, ist einfach letzten Endes die Spiele und die Spieler, und das ist einfach ganz interessant, dass die Spieler selber, glaube ich, hat jemand über Sexton gesagt, dass sie wissen, dass so solche Spiele entschieden werden können über so, wie der Ball hüpft. So, also keine Ahnung, so ein Münzenwurf. Also irgendwas, was nicht in deren Kontrolle ist mehr, kann halt das Spiel entscheiden. Und am Ende waren beide Spiele so, also fast so. Und ich finde es einfach so interessant. Und das ist darum, um jetzt lange Rede gar keinen Sinn zu sagen, darum tun hat die Spiele extra weh, weil du sagen kannst, hey, wir haben wirklich alles vorbereitet, alles gegeben, ist der Ball ist anstatt nach rechts, nach links gehüpft und boom, there you go. Also
ja, gut, das habe ich jetzt alles verstanden. Ja, ja. An, und
ist super interessant, dass die Spiele, selber das wissen und das muss schon ein sehr krasses mentale Sache und du musst halt schon eine Stärke so haben, zu sagen, wir werden halt alles richtig machen und alles perfekt, aber wir verlieren trotzdem. So, und das ist einfach, das ist halt einfach das Level, wo die Mannschaften, und wir haben das jetzt oft in den Six Nations gehabt, dass wir gesagt haben, das sind keine Frankreich und Irland, spielen auf ein komplett, also ein anderes Level zu den restlichen Mannschaften. Wirklich, das sind halt erste und zweite Klasse, also Tier 1 und Tier 2 direkt dort. Und Südafrika und Neuseeland hat auch, also das, die haben jetzt drin, auf ein Level zu kommen, wo es halt wirklich entschieden wird über Messerschneider, Kleinigkeiten, wirklich mini, mini Sachen. Das, ja, naja, gar kein Sinn, gar kein Story. Onwards and upwards, Argentinien, Neuseeland.
Okay, dann.
Neuseeland gewinnt mit 30 Punkte. Mindestens?
Ja, also ganz kurz, ich kann jetzt schon sagen, und das sehen aber auch andere Podcasts anders, ich traue eher den Engländern eine Überraschung gegen Südafrika zu, also Überraschung im Sinne davon, dass England gewinnt, als den Argentiniern gegen Neuseeland, zumindest wenn Neuseeland so spielt, wie sie im letzten Spiel gespielt haben, mit der gleichen Einstellung, zwei, drei Leute haben gewechselt, aber ich meine, ich glaube, die letzten drei Spiele hat sogar Argentinien gewonnen. Die letzten zwei von drei Spielen. Argentinien hat einmal dieses verrückte Spiel in Sydney gewonnen, wo sie vorher oder nachher auf Twitter und Instagram und Facebook dieses Video rausgepostet haben, wo sie irgendwie 400 Tage im Lockdown waren und jeden Tag zu Hause trainiert haben. Cobelli oder sonst wer, Sanchez sind 5 Kilometer in der Küche und im Wohnzimmer gelaufen. Das war dieses Spiel in Sydney, was sie gewonnen haben. Weißt du, welches ich meine? Guckst du gerade nach?
Ich meine halt nur, ich frage gerade noch mal so ein bisschen die letzten Spiele stehen. Also Argentinien hat 1 von, die, also letzten 5 gewonnen.
Aber hat Argentinien dann nicht noch zweimal in Neuseeland gespielt und dann haben sie einmal gewonnen auch?
Muss ich noch nachschauen, also letzte 5 Spiele, also die haben nur dieses Jahr einmal gespielt, 41-12 verloren.
Okay.
Und davon letztes Jahr September 53-3 verloren und davor 25-18 gewonnen.
Ja, gewonnen. Okay, dann ist aber von den letzten 4 Spielen ist es 2 gewonnen oder sowas.
Und ich weiß nicht, wo World Rugby die Daten hat herholt. Die sagen Recent Matches, letzten fünf. Aber ja.
Okay, aber zumindest, also was mein Punkt ist, dass Argentinien schon zweimal bewiesen hat, dass sie auswärts gewinnen können gegen Neuseeland. Ich glaube aber, dass das Glück aufgebraucht ist. Also ich frage mich, bei Neuseeland, die einzigen, die, glaube ich, gewechselt werden, ist Samuel Whitelock an 4 und Mark Telea an 11.
Aber ganz komisch mit Whitelock, oder? Ist das nicht komisch? Also das habe ich nicht so ganz verstanden, oder verstehst du da das Konzept dahinter?
Nee, also vor allem Südafrika hat ja die Leute alle genau dieselben starten lassen und ich weiß auch nicht, was man sich davon... Bei England kann ich mir einige Wechsel eher erklären. Vielleicht, dass die die Argentinier sind ja nicht fitter als die Iren, oder? Dass man einen jüngeren, dynamischen Spieler wie Retallick dann später reinbringt. Es kommt auf den Gameplan drauf an. Also was wird Neuseeland so spielen wie gegen Irland? Wird man jedes Ruck, jeden Breakdown attackieren? Wird Argentinien dasselbe versuchen? Wird Argentinien viel kicken? Ich meine, man hat Buffelli auf 14. Das wird auf jeden Fall also nicht der schlechteste Spieler sein, wie wir wissen. Aber um nochmal zurückzukommen, also wie kann Argentinien dieses Spiel gewinnen? Weiß ich nicht. Mit der Maul? Maul, Penalty Kicks, die ganze... Will man eher den Ball... Also was will Argentinien machen? Will man viel zurückkicken? Will man viel ins Auskicken? Will man Neuseeland den Ball geben, damit die spielen können? Will man die ganze Zeit verteidigen, wie es Irland in den ersten 10, 15 Minuten gemacht hat?
Schwieriger. Also wenn Neuseeland überhaupt so einen Hauch daran ansetzen können, wo die waren letzte Woche, dann hat Argentinien gar keine Chance. Letzten Endes, ich habe bisher irgendwie, also es ist schwierig zu sagen, Neuseeland hatte so quasi im Angriff relativ viel gezeigt und jetzt mit der Leistung gegen Irland so extrem viel in der Verteidigung gezeigt. Und wenn die das halt einfach zusammenbundeln, Argentinien hat bisher, Argentinien hat phasenweise gute Sachen gemacht, aber in kein einziges Spiel haben sie 80 Minuten lang irgendwie geliefert. Und Irland hat 80 Minuten lang gekämpft und es hat nicht gereicht gegen Neuseeland. Und Argentinien hat halt, also ich habe jetzt aufgegeben, irgendwie so große Predictions zu geben, aber bei mir sehe ich gar nichts, was dafür ein Anzeichen dafür wäre, was Argentinien das liefern kann oder wie die mit deren Spieler diesen mächtige All-Court-Game von Neuseeland stoppen können. Also, Argentinien ist echt, weiß ich ja nicht. Ich finde es immer so ein bisschen interessant, so wenn man einfach so ein bisschen jetzt vorspürt und sagt, wie sind wir am Sonntag, so setzen wir uns Sonntag zusammen und wie lassen wir jetzt Revue auf das Turnier bisher? Und wenn zum Beispiel wir sagen, Neuseeland gewinnt deutlich oder gewinnt irgendwie gegen Argentinien, dann spielt dann den Narrative rein von Neuseeland hat sich einfach so warm gehalten und ist einfach ins Turnier reingesteigert und bla bla bla. Und wenn wir halt dann jetzt zusammensetzen und sagen, Argentinien hat gewonnen, dann wäre es aus dem Nix. Also es wäre so ein One-Off-Game, weil wir haben keinen Indikator dafür irgendwo gesehen. Und ich will halt nicht sagen, dass Argentinien das nicht in dem Locker hat, irgendwie ein einmaliges Game rauszubringen, weil, wie du halt gesagt hast, die haben es schon mal gemacht. Genau, stimmt. Also auf jeden Fall haben die... Genau, es war das Ding, dass Argentinien einmal in Argentinien gewonnen hat und dann war es halt so, dass die dann in Neuseeland gewonnen hatten.
Ich weiß nicht, ob die in Argentinien gewonnen haben, oder?
War das nicht das erste so
Ding? Einmal haben sie in Sydney gewonnen.
Ach so.
Also das war, wenn man nicht in Neuseeland spielen konnte aus irgendwelchen Gründen. Da wurde die gesamte Rugby Championship in Australien ausgetragen, weil man in so einer Covid-Bubble, glaube ich, war.
Ja. Ja, also, wie gesagt, ich will halt nicht sagen, also einmalig kann halt jede Mannschaft halt was machen, aber ich wusste halt nicht, also ich könnte halt jetzt tatsächlich nicht durch die argentinische Mannschaft gehen und so Leuten rauspicken und sagen, boah, Bären, starke Leistung bisher oder irgendwie jemand, der für Team des Turniers irgendwie sich beworben hat, groß, also Montoya vielleicht natürlich, Kremer war.
Ja, Matteo Carreras, der Elfer, hatte einige, gut, das war aber auch, glaube ich, nur Japan, hat, ich weiß nicht, ob er einen Hattrick gelegt hat oder zwei Versuche.
Ja, aber wir reden von, also,
Japan.
Das hat so wieder, nee, aber das ist auch so ein bisschen wieder zurück zu diesem Thema von, also, wo ich jetzt das Facebook-Kommentar erwähnt hatte von, wir reden von einfach anderes Level, so, ne? Also, Duan von der Merfer hat einen absolut worldy Try gegen England gelegt. Also, das ist halt nicht irgendwie böse gemeint, aber das hat irgendwie so, Finn Russell kann Italien komplett zerpflücken und auseinandernehmen. Aber wenn es hart auf hart kommt, kann er es gegen die besten Mannschaften machen? Nein. So, fertig. Carreras und Chocobares und Buffelli und so stückweise, aber können die es gegen beste Mannschaften? Weiß ich halt nicht. Und für 80 Minuten? Skeptisch.
Dazu kommt in dem, also erstmal Neuseeland steht, glaube ich, an 1 bei Lineouts in der gesamten WM. Ich glaube, ein Lineout verloren. Also 51 von 52 Lineouts gewonnen oder 54 von 55 oder sowas krasses. Und ich glaube, im Spiel gegen Irland 0 Handling Errors. Also nicht den Ball fallen gelassen oder irgendwas anderes.
Okay. Ja.
Also, und dann halt noch das Scrum, wo sie auch die Penalties bekommen haben.
Wo jetzt, hast du jetzt noch mehr reingeforscht zu diesen ganzen Themen mit den Scrums? Also.
Nee, muss ich nochmal machen.
Weil, also glaube ich, das mit Irland war, es hat das Porter an sich hat immer wieder denselben Fehler gemacht hat. Und dann war es halt so ein bisschen die Frage von, hey, haben die einfach mal getargetet? Die werden halt, also das, was du gesagt hast, die werden dieses Bild präsentieren, so in dem Sinne. Würde mich interessieren. Also du.
Ich weiß nicht mehr, ich muss nochmal raussuchen, ob ich es irgendwo auf Twitter oder sonst wo gelesen habe. Weil selber wäre ich auch nicht drauf gekommen. Aber es
du bist ja selber erste Reihe Spieler, oder? Spielst du nicht erste Reihe?
Was spiele ich? Ja. Aber das ist in der zweiten Bundesliga Süd. Also natürlich kann man.
Na, trotzdem ist das eine technische Sache, dass die gesagt haben, okay, also das, was kritisiert wurde, dass Porter quasi gerade anfängt und dann. Indem er hat seinen Hüften sozusagen nach außen schwenkt, versucht da quasi reinzubohren, dass der Druck woanders dann ausgeübt wird und das dazu führt, dass dann Neuseeland zusammenbricht. Also das ist schon eine technische Sache und dann dachte ich mal, also ich kenne mich halt nicht genug aus.
Ja, das ist möglich und das kann man machen und das erkennt auch nicht jeder Ref. Also das erkennt auch nicht jeder Ref in der zweiten Bundesliga Süd, das kann ich schon mal sagen. Also du willst halt als Loosehead Prop den Tighthead Prop vom Hooker teilen, damit die weniger Druck ausüben können. Ja? Aber das ist eigentlich nicht erlaubt, dieses Angling in. Also, und ein guter Ref sieht das auch, aber man muss halt drauf gucken und man muss wissen halt, dass es passiert. Man muss halt wissen, dass es passiert. Und ich glaube, das ist die Diskussion, die vorher gehabt haben. Wie auch immer diese Diskussion dann stattgefunden hat und was da genau gesagt wurde, das weiß ich nicht, aber es gibt Treffen mit den Referees vorher.
Ja, ja, klar. Gibt's ja.
Gut. Also Neuseeland eigentlich die Übermacht. Wir können natürlich auch hier die Mega-Überraschung kann kommen. Ich weiß aber auch nicht, wie. Wie gesagt, ich sehe halt nur, Buffelli kann kicken, kann weit kicken. Carreras ist ein guter Wing-Spieler. Ja, Dings ist verletzt. Wie heißt er?
Don't know.
Naja, der Sechser, der mal Captain war.
Matera.
Ja, war schon der ist schon mal verletzt. Ja. Weißt du, wer noch keine rote Karte in diesem Turnier bekommen hat?
Ja, ist krass, ne? Aber Nini, ist echt.
Also, über den haben wir früher immer geredet.
Nicht mal eine gelbe Karte. Also,
nicht mal eine gelbe Karte. Ne? Der hat irgendwie, war der beim Psychologen. Gut, also Predictions am Ende.
Achso, ja. Okay, ja, alles klar. Oder? Angus Gardner als Jury, eigentlich muss ich mal zugeben, dass ich viel von ihnen halte und war ein bisschen überrascht, dass er relativ wenig. Um einen Satz kam bisher, oder? Also Nick Berry und Carl Dixon. Also Dixon habe ich mehr jetzt gesehen, also wahrscheinlich, weil er jetzt einspringen müsste bei dem Einspiel. Ben Winehouse wäre gut, wenn er vielleicht vorher auf Toilette geht, also vor das Spiel anfängt, weil so oft wie er auf Toilette geht, während des Spiels, ist echt
schwer. Findest du, ich habe manchmal bei dem, also es gibt die Diskussion, dass einige TMOs sich gerne selber dazuschalten, weil sie sich gerne selber im Fernsehen sehen wollen.
Er sollte zumindest die Namen von seinen Kollegen hat lernen. Matthew, Mathieu, hey, irgendwas Französisch, Bro. Hauptsache Italien. Okay.
Es kann sein, ich denke mal, je nachdem, wie die Semis ausgehen, Angus Gardner, Ben O'Keefe oder Wayne Barnes wird einer der Final-Referees sein. Oder?
Also Barnes, wird safe Barnes sein.
Ja. Wenn.
Ja. Sorry. Ja.
Okay.
Spoiler. Heißt gleich Spoiler Alert. England steigt aus. Machen wir eine kurze Pause und besprechen das Schweizspiel gleich bei Vorpass.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.
Back.
The boys are back in town. Wow.
So. Das vielleicht interessantere Spiel, meiner Meinung nach. Ich werde wahrscheinlich auf der Autobahn sein.
Repeat. Repeat. 2019 Finale.
Ich glaube, 7 oder 8 Leute, die starten bei England, haben im Finale gespielt. Also das heißt, da müsste noch einiges an Ärger vorhanden sein. Ja, England 30-24 gegen Fiji gewonnen. Es war knapp.
7 oder 8 Leute haben gespielt, meintest du? Nee, viel mehr. Oder? Achso, wer...
Warten. Ich glaube, oder guck doch mal rein.
Mahler, George, Cole, alle haben gespielt. Itoji.
Aber also Dan Cole ist zum Beispiel nicht gestartet im Finale, so meinte ich das.
Ach so. Ja, okay. Das weiß ich nicht. Mahler auch nicht. Mahler ist also die beiden eingewechselt. Was auch einfach ein interessanter Punkt ist, also jemand wie Dan Cole ist irgendwie mit, keine Ahnung, ist er 50 Jahre, also so alt wie du und bietet meiner
Meinung nach... Fangen wir nochmal an. Ja, Joe Mahler spielt, weil er der beste, oder startet, weil er der beste Scrummager ist und Eddie Jones hat einmal gesagt, mindestens, dass er bereut, dass er Joe Mahler nicht damals im Finale gestartet hat. Dan Cole kam als Ersatz 2019 rein in der ersten, zweiten oder fünften Minute für
Sinclair.
Kyle Sinclair.
Ja, der bewusstlos geschlagen war. Ja.
Concussion. Gut, also das ist vielleicht eine erste Reihe, die auf jeden Fall sehr erfahren ist und gut mithalten kann. Im Spiel weiß ich nicht.
Ja, dynamisch. Danko bietet hat so im Spiel hat nichts an, oder? Oder sehe ich das falsch?
Der ist halt schon über seinen Zenit, 108 Spiele, 36, es ist das Semifinale, ich weiß nicht, wie alt ist denn Joe Mahler? Und wer ist denn die Alternative? Kyle Sinclair und Alice Gensch, die wahrscheinlich ein bisschen weniger auf die Waage bringen, deswegen ist auch Ollie Chesham draußen, weil George Martin, der an 5 startet, an zweiter Reihe neben Itoje, auch mehr Gewicht bringt und auch vielleicht das Programm dann
mehr Gewicht kann. Mehr Gewicht. Was, hast du das vor dir oder hast du dich jetzt selber nur auf Twitter von irgendjemand anders gelesen?
Naja, da sieht man doch schon, dass Ollie Chesham irgendwie 10 Jahre nicht im Fitnessstudio war.
Ja, Ollie Chesham. George Martin ist eigentlich ein 3. Reihe-Spieler.
Ja, aber der...
Und Reihe, ne? Schreibt halt Game of Thrones Bücher. There you go.
Ja, also der hat insgesamt, glaube ich, nur 9 Spiele in seinem Leben gemacht, ist auch noch sehr jung.
Aber das ist schon, also wenn das die Erklärung ist, macht es für mich gar keinen Sinn, weil Martin ist zum einen ein Drittreihe-Spieler und zum anderen hast du Courtney Laws, der eigentlich ein Zweitreihe-Spieler ist, dann würde ich doch da irgendwo wechseln. Also das macht wenig Sinn. Also wenn, was, wenn das die Erklärung ist.
Die wiegen beide 118 Kilo.
Ja, there you go.
Oder 119. Also das ist das, so wie ich es verstanden habe.
Ich glaube, musst du nächstes Mal deine Twitter-Recherche besser machen. Oder deine eigene Meinung bilden.
Eigene Meinung bilden. Ja, aber für mich hat das, bis ich eben die Kilogrammzahl gesehen habe, Sinn gemacht.
Und das ist halt so, was ich meinte. Wie schnell verbreitet sich sowas? Weil, also jetzt keine Kritik, weil es nicht, als ob wir die professionellste Podcast der Welt sind. Aber du gehst raus mit der Meinung und sagst, boom, ja, boom, there you go. Und dann glauben das einfach alle Leute, weil natürlich alle Leute glauben, ohne nachzufragen, alles, was wir sagen. There you go, like a cult. Aber das ist Bullshit, oder? Also ich meine, das macht vom einen, also ich will halt nicht nur auf dem Punkt halt rumhacken, sondern es hat für mich einfach so keinen Sinn gemacht. Du holst ihn aus dem Nirgendwo, hat kaum gespielt, ist nicht meines Erachtens so ein Top-Top-Spieler, finde ich. Also das hört sich böse an. Aber wenn du irgendwie denkst, Chasm ist irgendwie vielleicht nicht so auf dem Level, dann würde es nicht mehr Sinn machen. Also hört sich jetzt
böse an. Okay, sorry. Ich habe das nicht vom anderen Podcast, sondern das hat Steve Borthwick angedeutet. Und das hat er irgendwo in der Pressekonferenz gesagt und das habe ich wiederum gelesen. Das kann man natürlich ganz normal weitergeben. Ob das einen Sinn macht.
Es kann, also wenn Steve Borthwick sagt, muss es stimmen.
Nee, aber ich meine, das hat nicht jemand anders gesagt, sondern das ist der Grund, warum der spielt. Und das können wir jetzt kritisieren.
Ach so, weil er mehr Kilos wiegt, was er nicht tut. Egal.
Ja, aber
was ich meine, ist, warum setzt du halt nicht Laws auf zweite Reihe, seine eigentliche Position, und dann stellst eigentlich um in der dritte Reihe sozusagen mit Vinopole, oder ist, also warum ist Vinopole mit im Kader mit dabei, wenn er jetzt gar nicht spielt? Weil er war ja banned für Spiele hat, ne? Also wenn du Vinopole dabei hast, warum spielt er nicht jetzt in ein Halbfinale und stattdessen, also ich will halt nicht rumhaken auf George Martin, finde ich ein guter Spieler, aber trotzdem nicht auf dem Level.
Naja, spielen wir es. Wen würdest du denn starten? Mach mal ganz schnell mal durch. An 4, 5 und der Backrow.
Also ich würde halt Lawson in die zweite Reihe bringen, was er spiele. Genau, und dann hat Vinopole, weil damit hast du natürlich zum einen dieses Physisches, was hat Laws bringt, trotzdem weiterhin im Team. Und mit Vinopole jemand, der meines Erachtens sehr gut Konter geben könnte zu Vermeulen.
Ja, aber wer sitzt denn dann auf der Bank? Ollie Chasm und George Martin, die beide 10 Spiele oder 18 oder 15 Spiele haben oder so.
Keine Ahnung, also das wäre dann egal, aber es geht um das Starting-Team, oder? Also es geht.
Naja, aber geht es nicht um einen vernünftigen Mix von beidem? Also ich verstehe, was du sagst, aber wenn du die Leute, die ich gerade erwähnt habe, in der 60. Minute bringst, wo es vielleicht noch, man geht vielleicht davon aus, dass es knapp sein wird, denke ich mal, und dann sagt man halt, wenn es ein enges Spiel wird, 8 Punkte, 7 Punkte, 9 Punkte Unterschied, 5 Punkte, irgendwas so in der 50. Minute oder so. Und dann bringt man zwei Leute rein, die super unerfahren sind. Also ich kann das nachvollziehen, dass es so eine Art Mix ist. Und Courtney Laws hat doch auch schon mal öfters als Flanker gespielt, oder?
Ja, klar, natürlich. Aber ja, naja, lass uns irgendwie nicht so festhaken auf den Punkt. Owen Farrell auf 10? Fragezeichen?
War zu erwarten.
Und ich meine, Old Mate, Marcus Smith komplett aus der Mannschaft raus.
Ich weiß nicht, ist der, weil er verletzt war, Gehirnerschütterung am Ende doch noch festgestellt wurde?
Ich glaube nicht, oder? Also ich habe jetzt, wie gesagt, alles vermieden. Du bist Mr. Twitter-Boy.
Naja, auf jeden Fall, Freddie Stewart ist gut, oder denken viele, dass er gut, sagen andere, ich hebe jetzt mal
Hand her,
für die, die es nicht sehen, sagen andere.
Also ich habe Freddie Stewart nicht live erlebt, aber andere Leute sagen mir, er ist gut.
Südafrika hat die ersten drei Versuche von Kicks erzielt. Der erste Versuch ist, Kobus Reinhardt hat, glaube ich, irgendwo an der eigenen 10-Meter-Linie sehr hoch gekickt und auch sehr kurz, was dann ja so ein bisschen der Lucky Bounce war. Das zweite Mal war Mani Lebok, ähnliche Position. Und das dritte Mal war, glaube ich, Jesse Creel, wo dann Cheslin Kolbe, glaube ich, den Ball aufgenommen hat. Das heißt, es gab auf jeden Fall drei Kicks und man erhofft sich wahrscheinlich von Freddie Stewart, dass er das ein bisschen abfedern kann.
Reinach auch irgendwie, versteht, also ist die haben vier Scrum Halves mitgebracht und Reinach ist das Beste. Weiß ich nicht. Skeptisch.
Da kommen wir wieder, ich finde, auch wenn ich jetzt diesen Buy-in, wenn ich jetzt vielleicht auch das glaube, was alle erzählen, Donald schmunzelt schon, aber ich denke, Südafrika hat jetzt gerade die beste 23. Und das haben sie glücklicherweise mehr oder weniger, als Tia Kulisi war verletzt eine längere Zeit.
Nee, beste 23, also würde ich bestreiten.
Meinst du, Neuseeland ist besser?
Argentinien ist besser.
Okay.
Just joking. Wenn wir die Namen so vorlesen, maybe, ne? Aber Paula zum Beispiel hat bisher, könnte er hat kaum zeigen, liefern, was er drauf hat. De Klerk zum Beispiel für mich war nicht so gut.
Aber es reicht auch. Ja, man hat gegen Irland verloren, aber trotzdem.
Na, du, gehst um die, du hast ja gesagt, die haben die besten 23 und da würde ich einfach
um
so sagen.
Um das Turnier zu gewinnen.
Ich vielleicht predikten wir hier, wer gewinnt im Finale oder nee, was wollen wir damit sagen, dass die besten 23, also
dass sie auf jeden Fall England schlagen können mit ihren Leuten
verbannt. Aber das könnte jeder, also Samoa und Fiji inkludiert.
Na, die haben es ja nicht geschafft. Knapp nicht geschafft. Also, jetzt lass uns mal auf den Punkt kommen. Wie kann England, setz mal deine England-Brille auf, überall steht, dass bitte jetzt die Iren, Schotten, Berliner.
Setz meine England-Brille auf, das ist schwierig.
Bitte England supporten sollen als gute British Islands-Freunde, die alle seid und eine gemeinsame Historie irgendwie teilt.
So, also so, mit so vielen Sachen sind falsch mit diesen Sätzen, aber ich ignoriere das erstmal. Ich glaube, dass England schon, also blöderweise werden hat schon viel aus diesem 2019 finalen Defeat mitgenommen haben.
Mhm.
Zum einen nicht nur, dass sie also verloren haben, aber dass sie es quasi ein bisschen aus der Hand gegeben haben zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und die Art und Weise, wie damals Südafrika gespielt hat, hat sich jetzt verändert, letzten Endes natürlich. Ich glaube mal, dass Reinach und Lebok zum Beispiel, will ich nicht sagen, dass sie nicht gute Spieler sind, aber ich glaube, das sind Spieler, die ich targeten würde. Und was meine ich halt damit? Ich glaube, dass wenn du halt jetzt dein Homework machst, was ich weiß nicht, ob Steve Borthwick das halt macht, aber ich glaube, das wäre halt so eine Verbindung in der Verteidigung, wo ich halt mit Farrell und Tuilagi und Marchand vielleicht mehr das unter Druck stellen würden, zu sehen, wie die als Block zusammen verteidigen, weil ich sehe das nicht zwischen Diallande und Creel. Also Diallande und Creel sind sehr ähnliche Spieler mit viel Pressure und können halt tacklen to the cowsheds and back. Und ich glaube, da werden halt nicht die Lücken entstehen. Und ich glaube, England ist nicht die Mannschaft, um dort die Lücken zu finden, sondern eher zwischen 9, 10 und 10, 12. Also eher so dort die Lücken zu ziehen. Und deshalb bin ich mir halt nicht so 100% sicher mit Ben Earl, aber auch ein sehr mobile Drittreihe und 8 gerade. Weil ich glaube, England ist nicht die Mannschaft und das haben andere Mannschaften versucht und sind fehlgeschlagen. England ist nicht die Mannschaft, um zu schaffen, den Platz außen zu gewinnen, beziehungsweise zu anvisieren, weißt du? Also ist ja bekannt.
Das haben sie nie gezeigt und es sieht auch nicht danach aus, ja.
Genau, und das hat so das Ding. Und deshalb, die Frage ist, wie kann England es gewinnen? Die werden es nicht gewinnen können, wenn die versuchen, in dieses, keine Ahnung, Fool's Gold, außen ist Platz, da kommen wir halt hin, Idee zu gehen. Sondern einfach, wenn die, es hört sich extrem dumm an, aber eine extrem physische Leistung bringen und das aufs ganze Spiel. Und sei das in der Gedränge, in der Gasse, im Moos, also ein richtig boring, stinklangweiliges Spiel von England ist so, wie die es gewinnen werden. 10-Mann-Rugby und, keine Ahnung, Crashball auf Tour AG hat. So denke ich, dass sie es gewinnen werden. Weil, okay, ja, sobald die halt anfangen, irgendwie toe-to-toe zu gehen mit Südafrika in dem Spiel, was Südafrika spielt, werden die halt verlieren. Und das müssen, also, oder sind die so naiv, das müsste es schon Steve Borthwick wissen.
Aber meinst du nicht, dieses Power-Game oder diese Stärke und Kräftemessen ist genau das, was Südafrika...
Nee, also nicht unbedingt Kräftemessen, ich meine halt eher so mit einem 10-Mann-Rugby, also das
boah, ja, okay, wie du gesagt hast, boring. Ja gut, aber
super, es geht boring. Daly und Stewart und May werden halt nichts machen, außer Balls chasen und sonst gar nichts.
Mhm.
Aber wenn wir jetzt zum Beispiel May und Aronse oder Colby und Daly und alles so übereinander stehen, da sind die halt bessere Spieler. Hans Dorn, also
nochmal, was?
Die sind bessere Spieler, also 1-1, also wirklich das, was quasi da Südafrika hat in den einzelnen Hintermannschaftsleute. One-on-one, Colby wird halt Daly frühstücken und Aronse auch, Willemse wahrscheinlich auch. Und ich glaube deshalb nicht, dass sie halt irgendwie so ein Tete-a-Tete kommen wollen mit, lass uns gucken, ob wir schneller sind als Colby außenrum. Sondern die werden halt sagen, Colby soll halt Bälle fangen, Aronse auch, keine Ahnung, hinten tief, wir drehen den halt einfach um. Und die werden halt viele Bälle halt hinterherlaufen, die Back 3 von England.
Okay, ein Schwachpunkt könnte natürlich auch sein, dass Südafrika immer nur noch einen Hooker hat, ne? Und das hat aber jetzt mal geklappt mit Dion Fleury. Ich weiß nicht, ob Mbonambi durchspielen kann.
Mbonambi hat mal 78 Minuten gespielt jetzt, also letzte Woche. Und ich meine, theoretisch, why not again?
Hm.
Und es ist eigentlich nur ein Problem, wenn es in die Gasse geht, oder?
Ja.
Weil viel Rieseneinfluss nimmt der Hakel nicht bei der Gedränge, hätte ich gesagt. Also,
nee. Ja,
und korrekt. Im offenen Spiel ist Free eigentlich sehr gut. Ich bin bisher so ein bisschen überrascht. Ist falsch, aber Snyman hat bisher relativ ruhige WM gehabt. Ich finde es irgendwie blöd, dass er nicht anfängt. Ich finde diese Idee mit Baumsquad Bullshit und so ist irgendwann nervig. Ich finde, er hätte es verdient, schon irgendwie mal zusammen mit Elizabeth die zweite Reihe zu regeln hat. Aber weiß ich ja nicht.
Ja, ich glaube, Snyman ist ein typischer Impact-Spieler, genau wie Quagga Smith, der auch unglaublich war gegen Frankreich. Also das sind, also wenn du Leute nicht eingewechselt sehen willst in der 60. Also dann, Franco Mostert ist auch gut, die sind halt alle gut und auch alle wahrscheinlich irgendwie Psychos oder so. Aber Snyman, Smith, auch Faf de Klerk, auch wenn er vielleicht nicht sein bestes Spiel bringt, aber die Energie, Ferociousness oder was auch immer, wie man es auch nennt, die Leute anpeitschen oder so, das haben die halt.
Es ist einfach so ein bisschen interessant, das hört sich auch so blöd an, aber so ist ein bisschen interessant, wenn du die Aufstellung halt gegeneinander stellst, dass viele von den Leuten für die Engländer echt bekannt sind, auch vom Club-Rugby, ne? Also einige Südafrikaner spielen halt in England oder haben in England gespielt. Und die werden schon lass uns mal dich mal so ein bisschen auf eine Reise gehen. Was denkst du, wie England das gewinnen wird, beziehungsweise denkst du, dass sie selber denken, dass sie es gewinnen können, oder haben sie gesagt, hey, we're happy to be here, guys?
Naja, also die werden schon reingehen und denken, dass sie das gewinnen können. Also wo kann England wirklich stärker sein? Und du hast einen guten Punkt gemacht mit dem Hin- und Her-Kicken oder Kick-Chase. Ich gucke mir auch gerade die Aufstellung nochmal an und hab sie die ganze Zeit neben mir. England kann dieses Spiel gewinnen, wie du sagst, mit einem sehr boring Game. Also du hast mich überzeugt.
Nee, also ich glaube nicht, dass, also du hast ja gefragt, wie sollten wir es gewinnen, das wäre halt so ein Blueprint dafür, aber ich kann mir halt nicht vorstellen. Ich glaube, du hast ja vorhin erwähnt mit dem Neuseeland und Handling Failures oder sowas, dass sie halt null hatten. Ich glaube einfach, dass England zu viele Fehler machen werden und ich meine halt nicht nur so, dass sie halt nicht das Spiel ausführen können auf 80 Minuten, was sie halt vorhaben. Deshalb glaube ich, dass sie halt nicht gewinnen. Ich glaube, so one-off-game, why not? Also genauso wie Argentinien und England, also ist viel enger. England ist viel enger dran an Argentinien, an Südafrika, als Argentinien an Neuseeland. Also die Reihenfolge wäre für mich so für Gesamt ist irgendwie schon Südafrika Nummer 1, Neuseeland wahrscheinlich 2 und dann England, Argentinien sozusagen. Aber wenn ich an so Farrell denke zum Beispiel, viele von den Leuten haben berichtet so, hey, es wäre kacke, wenn irgendwie ein Spiel über eine gelbe oder rote Karte entschieden wird. Bisher hatten wir ja relativ viel Glück, dass es nicht so war in dem Sinne. Aber Farrell ist einfach ein Täter dafür, oder? Also, dass er sowas machen wird oder irgendwie so einen Aussetzer hat, besonders gegen Südafrika.
Man wartet nur drauf, wie bei auch Lavanini eigentlich, dass es irgendwann mal passiert und knallt, ne?
Und das wird halt so ein Spiel, wo echt viel Biss drin ist, ne? Mhm. Das hat das einen Respekt zwischen den beiden Mannschaften, aber irgendwie schon ein gewisser Hass wahrscheinlich, oder?
Ja.
Und auch dann wieder, wie gesagt, das mit den die Spieler, die kennen sich, die spielen in England, Premiership-Team zusammen. Ich meine, der Clerk und so, die werden halt alle irgendwie so ein bisschen Niggel drin haben, ne? Mhm.
Ja, aber wir sehen, jetzt kommen wir mal zu Predictions. Also es ist schwierig. Wir sehen Neuseeland vorne, ich sag mal plus 17.
Ich habe gesagt plus 21.
Plus 21. England, Südafrika. Ich sehe Südafrika plus 9.
Oh, ich habe plus 12 gesagt.
Nice. Gut.
Tja. Wir freuen uns drauf.
Ja, also wir freuen uns.
Ich gucke mal morgen ausnahmsweise unterwegs, beziehungsweise in der Kneipe. Bin mal gespannt, so ein bisschen nehme ich ein paar Newbies halt mit, um denen ein bisschen das zu erklären. Und Samstag, weiß nicht, wahrscheinlich zu Hause. Wo guckst du?
Morgen wahrscheinlich auch zu Hause. Samstag spielen wir zu Hause erstmal in Unterführung und dann muss ich auf die Autobahn nach Norddeutschland.
Warum? Was gibt es in Norddeutschland?
Besuchen.
Familie?
Mhm. Oh. Das heißt, da werde ich dann nicht im Auto gucken können, weil ich selber fahre. Das heißt, ich muss wieder alles ausstellen und dann am Sonntagmorgen gucken oder so.
Wow, krass, ja. Du und das macht, also manchmal frage ich mich, was in deinem Kopf abgeht, aber egal. Ja. Wir wünschen euch auf jeden Fall zu Hause ganz, hoffentlich sind es spannende Spiele, hoffentlich könnt ihr zu Hause gucken. Sind ja diese zwei Spiele, dann nur noch zwei, also natürlich Finale und dann das Spiel im dritten Platz. Verabschieden wir uns erstmal für heute und sehen uns am Montag wieder. Natürlich wieder bei Vorpass.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte. Auf der größten Bühne. Ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter, Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar. Und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.